Ja, ich möchte anschließen an das, was wir in der Anbetungszeit gehört haben und da weitermachen. Es geht weiterhin um Petrus, allerdings diesmal in einer Situation, wo er fast alles richtig macht. Also er hat nicht immer so viel falsch gemacht. In dieser Situation macht er fast alles richtig. Vor allem aber möchte ich uns heute für Gott begeistern und Gott in den Mittelpunkt stellen und ihn in seinem Wirken mit uns Menschen aufzeigen und uns daran dazu führen, dass wir uns daran erfreuen können. Ja, und dann kommt aber noch eine Person hier vor, eine Person, die zu einer Personengruppe gehört, die nicht so häufig in der Bibel vorkommt. Und dennoch eine ganz positive Person, nämlich ein römischer Hauptmann, der römische Hauptmann Cornelius. Die Geschichte finden wir in Apostelgeschichte, Kapitel 10. Vielleicht könnten wir die Tür gerade hier schließen. Das wird mir ein wenig das Ganze erleichtern, danke. Also Apostelgeschichte 10, ich fange ganz am Anfang an. In Caesarea lebte ein Mann namens Cornelius, Hauptmann in der sogenannten italischen Kohorte. Er lebte mit seinem ganzen Haus fromm und gottesfürchtig, gab dem Volk reichlich Almosen und betete beständig zu Gott. Das steht in den ersten zwei Versen und da muss man schon sagen, wow. Also so ein Zeugnis hätte ich gern. Ihr wahrscheinlich auch, oder? Er war gottesfürchtig, er war fromm. Und zwar nicht nur er selbst. Er hat es geschafft, dass seine Verwandten, seine nahen Verwandten, die da bei ihm waren, seine Familie, aber auch seine Diener, sogar manche Soldaten, auch so fromm und gottesfürchtig gelebt haben. Das hat er bewirkt. Und das macht ihn aus. Er suchte nach Gott und er versuchte all das, was er wusste, was Gott von ihm verlangt, das versuchte er auszuleben und danach richtete er sich aus. Sein Sehnen ging zu Gott hin. Er betete zu Gott mehrmals am Tag und hielt diesen Kontakt mit dem einzig wahren Gott. Das heißt, er wendete sich hier schon von all den anderen Göttern ab, die die Römer ja sonst verehrt haben. Nein, er diente allein dem wahren Gott. Und nicht nur das, er war auch selbstlos in dem, was er tat. Er kümmerte sich um die Menschen in seiner Umgebung. Er gab Almosen den Armen und versuchte auch da, Gott wohlgefällig zu leben. Und da kann man nur staunen und sagen, wie kriegt ein Mann das zustande? Vor allem ein Heide, der aus so einem Umfeld kommt. Aber dieses Zeugnis wird hier Cornelius gegeben. Er sah um die 9. Tagesstunde in einer Vision deutlich, wie ein Engel Gottes bei ihm eintrat und zu ihm sagte, Cornelius. Cornelius blickte ihn an und fragte erschrocken, was ist, Herr? Er sagte zu ihm, deine Gebete und Almosen sind zu Gott gelangt und er hat sich an sie erinnert. Schick jetzt einige Männer nach Joppe und lass einen gewissen Simon herbeiholen, der den Beinamen Petrus hat. Er ist zu Gast bei einem Gerber namens Simon, der ein Haus am Meer hat. Als der Engel, der mit ihm sprach, weggegangen war, rief Cornelius zwei seiner Haussklaven und einen frommen Soldaten aus seinem Gefolge. Er erzählte ihnen alles und schickte sie nach Joppe. Ja, und wir sehen, wie sich hier das fortsetzt. Das, was Cornelius in seinem Alltag gelebt hat, das führt er auch hier in dieser besonderen Situation weiter. Gott schickt einen Engel zu ihm Und der Engel sagt ihm, was er tun soll, was er unternehmen soll. Und Cornelius fragt nicht noch viel nach oder überlegt noch lange und muss noch eine Nacht drüber schlafen oder sonst was. Nein, Cornelius gehorcht einfach dem, was Gott ihm sagt und handelt unverzüglich, sofort gehorcht er dem, was Gott ihm sagt. Allerdings stellt sich hier die Frage, warum greift Gott plötzlich in dieser Situation hier in das Geschehen ein? Was soll denn hier sein? Cornelius, der ein so vorbildhafter Mensch ist, und plötzlich ist Gott da und greift ein in seinen Alltag und sagt, Cornelius, hier muss was geschehen. Also soweit wie wir gelesen haben, kann man eigentlich nur eins erwarten, dass Cornelius einen Auftrag bekommt, dass Gott ihm sagt, du musst was ganz Großes für mich machen. Du sollst mein Diener sein, du sollst etwas unternehmen und etwas ganz Großes bewirken. Oder das ist doch das Einzige, was man hier erwarten würde an dieser Stelle. Aber schauen wir, was hier weiter geschieht. Gut, der Blick geht jetzt erstmal zu Petrus hin, zu dem ja diese Leute geschickt werden, die drei Männer, die zwei Sklaven und auch der fromme Soldat, alles vertrauenswürdige Menschen, die von Cornelius geschickt wurden. Am folgenden Tag, als jene unterwegs waren und sich der Stadt näherten, stieg Petrus auf das Dach, um zu beten. Es war um die sechste Stunde. Da wurde er hungrig und wollte essen. Während man etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. Er sah den Himmel offen und eine Schale auf die Erde herabkommen, die aussah wie ein großes Leinentuch, das an den vier Ecken gehalten wurde. Darin lagen alle möglichen Vierfüßler, Kriechtiere der Erde und Vögel des Himmels. Und eine Stimme rief ihm zu, »Steh auf, Petrus, schlachte und iss!« Petrus aber antwortete, »Niemals, Herr!« Also hier macht Petrus schon einen kleinen Fehler. Man sollte niemals Herr sagen. Ja? Also wenn man schon sagt Herr, dann sagt man, ja, ich tue es oder ich mache es. Und Petrus wagt es hier zu sagen, niemals Herr. Schon ein kleiner Fehler. Noch nie habe ich etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Da richtete sich die Stimme ein zweites Mal an ihn. Was Gott für rein erklärt, nenne du nicht unrein. Das geschah dreimal, dann wurde die Schale plötzlich in den Himmel hinaufgezogen. Petrus war noch ratlos und überlegte, was die Vision, die er gehabt hatte, wohl bedeutete. Inzwischen hatten sich die von Cornelius gesandten Männer zum Haus des Simon durchgefragt und standen am Tor. Sie riefen und fragten, ob Simon mit dem Beinamen Petrus hier zu Gast sei. Während Petrus noch über die Vision lachte, sagte der Geist zu ihm, »Da sind zwei Männer und suchen dich. Steh auf, geh hinunter und zieh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie geschickt.« Petrus stieg zu den Männern hinab und sagte, »Ich bin der, den ihr sucht. Aus welchem Grund seid ihr hier?« Sie antworteten, »Der Hauptmann Cornelius, ein gerechter und gottesfürchtiger Mann, der beim ganzen Volk der Juden in gutem Ruf steht, hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen und zu hören, was du ihm zu sagen hast.« Da ließ er sie eintreten und bewirtete sie. Tags darauf machte sich Petrus mit ihnen auf den Weg und einige Brüder aus Joppe begleiteten ihn. Am folgenden Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius erwartete sie schon und hatte seine Verwandten und seine nächsten Freunde zusammengerufen. Als nun Petrus ankam, ging ihm Cornelius entgegen und warf sich ehrfürchtig vor ihm nieder. Petrus aber richtete ihn auf und sagte, »Steh auf, auch ich bin nur ein Mensch.« Während er sich mit ihm unterhielt, ging er hinein und fand dort viele Menschen versammelt. Da sagte er zu ihnen, »Ihr wisst, dass es einem Juden nicht erlaubt ist, mit einem Nichtjuden zu verkehren oder sein Haus zu betreten. Mir aber hat Gott gezeigt, dass man keinen Menschen unheilig oder unrein nennen darf. Darum bin ich auch ohne Widerspruch gekommen, als nach mir geschickt wurde. Nun frage ich, warum habt ihr mich holen lassen? Da sagte Cornelius, vor 4 Tagen um diese Zeit war ich zum Gebet der 9. Stunde in meinem Haus. Da stand plötzlich ein Mann in einem leuchtenden Gewand vor mir und sagte, Cornelius, dein Gebet wurde erhört und deine Almosen wurden vor Gott in Erinnerung gebracht. Schick jemand nach Joppe und lass Simon, der den Beinamen Petrus hat, holen. Er ist Gast im Haus des Gerbers Simon am Meer. Sofort habe ich nach dir geschickt und es ist gut, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle hier vor Gott zugegen, um all das anzuhören, was dir vom Herrn aufgetragen worden ist. Nun, so genau wissen wir immer noch nicht, was hier geschehen soll. Es ist so ein bisschen rätselhaft, so ein bisschen geheimnisvoll und es scheint so, als ob auch bei den Beteiligten niemand so wirklich weiß, was soll denn hier geschehen. Cornelius spricht immer davon, Petrus, sag uns, was du uns sagen musst. Und Petrus kommt und sagt, ja, was erwartet ihr eigentlich von mir? Warum bin ich denn eigentlich hier? Was soll ich denn hier machen? Wenn man in Kapitel 11 reinschaut, wo Petrus sich rechtfertigt, etwas später vor den Brüdern in Jerusalem und ihnen Bericht gibt, was hier geschehen ist, da sieht man, dass Cornelius doch etwas mehr Details genannt hat vermutlich. Wir lesen Vers 14, oder ich fange in 13 an. Er erzählte uns, wie er in seinem Haus den Engel stehen sah, der zu ihm sagte, schick jemand nach Joppe und lass Simon, den Petrus genannt wird, holen. Er wird dir Worte sagen, durch die du mit deinem ganzen Haus gerettet wirst. Und dann wird deutlich, worum es hier geht, was eigentlich geschehen soll, was eigentlich die Aufgabe des Petrus sein soll. Petrus sollte hier Cornelius und all den anderen Anwesenden sagen, wie sie gerettet werden sollen. Denken wir noch an die ersten Verse, an die ersten 2 Verse, wo Cornelius beschrieben wird, wie er ist, was er tut. Da kommt man ein wenig ins Grübeln und denkt, das passt doch nicht zusammen. Ein Mann, der so gottesfürchtig ist, der so vor Gott lebt und wandelt, der so viel tut, und plötzlich soll dieser Mann, wo wir sogar sagen, ich hätte auch gern so ein Zeugnis, dieser Mann muss hören, wie er gerettet werden soll. Und man stellt fest, dann muss er halt nicht gerettet sein, dementsprechend. Sonst müsste er nichts weiter hören, wenn er schon fertig wäre. Wer ist denn eigentlich dieser Cornelius? Und wie ist er als Römer überhaupt dazu gekommen, so ein Leben zu führen und in so eine Beziehung zu Gott zu treten, dass das überhaupt hier geschehen soll oder geschehen kann? Aus den Aussagen der Diener kann man entnehmen, dass er schon einige Juden auch gekannt hat und schon auch Kontakt mit den Juden hatte, sich mit ihnen unterhalten hat. Und vermutlich wurde er von ihnen überzeugt von dem einzig wahren Gott des Volkes Israels. Und er hat begriffen, hat es erkannt, das ist der wahre Gott. Dem will ich dienen und ihm will ich nachfolgen. Das soll mein Gott sein. Von den anderen Göttern will ich mich abwenden, ihnen will ich nicht mehr dienen. Aber diesem einen Gott, dem will ich dienen, und er soll mein Gott sein. Und er hat alles versucht, was in seiner Macht stand, um sich diesem Gott zu nähern, um diesem Gott wirklich so dienen zu können, wie es auch sein soll, wie Gott es sagt und wie es Gott wohlgefällig ist. Das heißt, alles, was er so mitbekommen hat von dem, was Gott sagte, wie er Gott erkannt hatte, das versuchte er umzusetzen in seinem Leben. Aber hier ist er an einen Punkt gekommen, wo es plötzlich nicht weiterging, wo auch die Juden ihm nicht weiterhelfen konnten und er selbst wusste auch nicht weiter. Ich weiß nicht, ob er da schon das Gefühl hatte, mir fehlt etwas, weiß ich nicht. Aber spätestens in dem Moment, wo der Engel Gottes vor ihn tritt und ihm sagt, Cornelius, du bist auf einem sehr guten Weg. Du bist schon sehr weit gekommen, aber es fehlt dir etwas. Du musst noch was hören. Du musst noch etwas mehr erleben, um wirklich in eine Gemeinschaft mit Gott zu kommen, um wirklich gerettet zu werden. Und dieser Cornelius glaubt dieser Botschaft und versucht auch hier und sagt, ich möchte es tun. Wenn Gott sich hier so um mich kümmert, wenn Gott hier in mein Leben eingreift und anfängt zu wirken, wo Gott sich persönlich um mich kümmert, um mein Haus, da will ich gehorsam sein, da will ich diesen Weg gehen, da will ich das mitmachen, um wirklich zu diesem Gott zu gehören. Ja, und nun schickt er diese drei Männer. Aber man merkt auch, dass das keine einfache Situation ist, in der das Ganze geschieht. Zum einen, Cornelius weiß durch seinen Kontakt mit den Juden, ich bin ein Heide. Ich bin nicht beschnitten. Ich versuche zwar, dem Gott des Volkes Israels zu folgen, aber es ist trotzdem noch nicht alles vollendet und die Juden haben noch Abstand von mir. Und jetzt lade ich einen Juden zu mir ins Haus. Und das ist nicht einfach, denn er wird sich vermutlich weigern, in mein Haus zu kommen. So, und da treten halt diese drei Männer vor Petrus auf und versuchen ganz überzeugend zu sein, und Petrus dazu zu bewegen und zu bringen, du sollst wirklich in das Haus dieses Mannes gehen. Auch wenn es ganz ungewöhnlich ist. Auch wenn es gegen deine Prinzipien vielleicht geht, gegen das, was du bis hierhin gelebt hast und gewusst und gedacht und gegen alle Traditionen. Aber du sollst in das Haus dieses Mannes gehen. Und da werden einige Argumente hervorgebracht, warum Petrus denn in das Haus dieses Mannes eintreten soll. Sie sagen, dieser Cornelius ist ein gerechter Mann, er ist ein gottesfürchtiger Mann und was ganz, ganz wichtig ist, er steht beim ganzen Volk der Juden in gutem Ruf. Also alle Juden, die Cornelius kennen, die finden sein Verhalten sehr, sehr gut und sie finden ihn ganz, ganz toll. Also er hat einen ganz guten Ruf bei den Juden. Und zum Schluss kommt das wichtigste Argument, da kann Petrus wirklich nicht mehr Nein sagen. Er hat von einem heiligen Engel die Weisung erhalten, dich in sein Haus holen zu lassen und zu hören, was du ihm zu sagen hast. Also dieser Wunsch, dass Petrus in dieses Haus gehen soll, kommt nicht nur aus irgendeiner Laune dieses Cornelius, sondern es ist ein Befehl Gottes durch diesen Engel. Da darf Petrus natürlich nicht Nein sagen. Ich dachte hierbei übrigens an den anderen Hauptmann, der in den Evangelien erwähnt wird, zu dem Jesus dann hingehen soll. Da haben sich die Juden auch in ähnlicher Weise für ihn eingesetzt und haben auch gesagt, das ist ein gerechter Mann. Er hat auch eine Synagoge für uns erbauen lassen. Jesus, du kannst wirklich zu ihm gehen und kannst wirklich ihm helfen in seiner Not. Nun, diese Situation ist aber nicht nur für Cornelius ganz schwierig. Diese Situation ist auch für Petrus ganz schwierig. Denn tatsächlich ist er in einem Umfeld aufgewachsen und lebt immer noch in einem Umfeld, wo die Erkenntnis so weit ist, dass sie sagen, es gibt das Volk Gottes, das Volk Israel, das Gott erwählt hat, und es ist abgeschieden von allen anderen Völkern. Und Gott bietet das Reich Gottes an, aber vermutlich uns Juden. Wie das mit den Heiden ist, ja, wussten sie noch nicht so recht. Und deswegen hielten sie sich immer noch an diese Tradition, dass die Juden nicht in das Haus eines Heiden gegangen sind. Sie haben es vermieden, um sich nicht zu verunreinigen, um vor Gott rein zu bleiben. Und wie wir gesehen haben, ist Petrus auch noch diesem Denken verfangen, in diesem Denken verfangen und steckt da auch noch mit drin. Das heißt, auch Petrus ist noch nicht ganz fertig mit der Erkenntnis Gottes. Ja, die Jünger haben den Heiligen Geist bekommen, aber auch sie müssen da hineinwachsen in das Denken Gottes, in das Wirken Gottes. Und Gott geht auch mit Petrus diesen Weg Schritt für Schritt. Und auch hier zeigt sich Gott wieder so hilfsbereit und entgegenkommend Petrus gegenüber, dass er nicht einfach sagt, Petrus, jetzt geh, mach einfach, ich hab's dir gesagt, fertig. Nein, Gott bereitet Petrus auf diesen Schritt vor. Nämlich durch diese Vision, die Petrus da hat, wird er darauf vorbereitet, dass Gott ihm zeigt, auch für die Heiden möchte Gott da sein, auch die Heiden möchte Gott erretten, auch die Heiden sollen den Weg der Rettung gehen können. Und das lernt Petrus hier in dieser Situation. Und deswegen will er sich Gott auch nicht widersetzen und sagt, wenn Gott sagt, ich soll dahin gehen und Gott hat es mir hier gezeigt, so möchte ich auch dahin gehen. So, und nun steht Petrus da und sagt, ja, wie es aussieht, ihr sucht nach Gott. Cornelius, du suchst nach Gott. Und du hast schon ganz viel getan, um sich Gott zu nähern. Aber dir fehlt noch etwas. Und das soll ich dir heute sagen. Und ich sage dir, dir fehlen zwei Dinge zur vollständigen Errettung. Und die legt Petrus dann den Anwesenden hier im Weiteren vor. Da begann Petrus zu reden und sagte, wahrhaftig, jetzt begreife ich, dass Gott nicht auf die Person sieht, sondern dass ihm in jedem Volk willkommen ist, wer ihn fürchtet und tut, was recht ist. Er hat das Wort den Israeliten gesandt, indem er den Frieden verkündete durch Jesus Christus. Dieser ist der Herr Allah. Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa nach der Taufe, die Johannes verkündet hat, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alles und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tag auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, das ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Noch während Petrus dies sagte, kam der Heilige Geist auf alle herab, die das Wort hörten. Die gläubig gewordenen Juden, die mit Petrus gekommen waren, konnten es nicht fassen, dass auch auf die Heiden die Gabe des Heiligen Geistes ausgegossen wurde. Denn sie hörten sie in Zungen reden und Gott preisen. Petrus aber sagte, kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Danach baten sie ihn, einige Tage zu bleiben. Petrus verkündigt hier das Evangelium und bringt es diesen Menschen. Ich nehme mal an, dass es hier in verkürzter Form dargestellt ist, dass Petrus schon etwas ausführlicher und detaillierter über Jesus erzählt hatte. Aber hier stehen die wichtigsten Informationen, was Petrus dort diesem Cornelius und den Anwesenden alles mitgeteilt hat über Jesus. Als allererstes, Jesus ist der Herr aller. Und dann erzählt er über das Wirken Jesu auf der Erde, wie er den Menschen geholfen hat, gepredigt hat und dann schließlich getötet worden ist, auferstanden ist. Und Petrus sagt, und dieser Jesus, das ist der Richter der Lebenden und der Toten. Und jeder Mensch muss sich vor diesem Jesus verantworten. Aber es gibt eine gute Nachricht, eine frohe Botschaft, sagt Petrus, nämlich man kann in dieses Gericht hineingehen und Gericht gesprochen werden, und zwar indem man Jesus anerkennt als den Sohn Gottes, indem man an diesen Jesus glaubt, glaubt an sein Werk, an das Opfer, das er geworden ist, und indem man das Ganze im Glauben annimmt. Das ist der erste Schritt des Evangeliums, wo Petrus sagt, du sollst an Jesus glauben. Bis hierhin hatte Cornelius viel Gutes getan, auch an Gott geglaubt. Aber Gott sagt hier durch Petrus, das genügt nicht, das reicht nicht, sondern was errettet, ist der Glaube an Jesus. Und zu diesem Glauben sollt ihr kommen. Und man sieht, dass diese Menschen tatsächlich zu diesem Glauben noch hingelangen, dass sie es begriffen haben, dass sie es verstanden haben und auch angenommen haben. Denn auch hier wieder greift Gott ein. Auch hier zeigt Gott und sagt, es läuft alles richtig. Ich bin da, ich wirke hier und ich unterstütze euch auch weiterhin auf diesem Weg, den ihr hier geht in dieser Situation. Denn Gott schenkt hier Cornelius und den Anwesenden, die diesen Glauben an Jesus erhalten haben, den Heiligen Geist. Und das ist ganz wichtig hier an dieser Stelle. Vor allem für Petrus, aber auch für die 6 Brüder, die da mit Petrus mit dabei waren. Denn wir wissen ja von dieser Situation, in der sie stecken und sagen, wie ist das eigentlich mit den Heiden? Das wissen wir nicht so recht. Eigentlich dachten wir, Gott wäre für uns, für das Volk Israel da. Und hier zeigt Gott diesen Menschen, nicht nur für das Volk Israel, auch für die Heiden bin ich da. Auch sie will ich erretten. Auch sie sollen zu mir gehören, zu meinem Volk gehören. Und da gibt Gott ein Zeichen diesen Menschen. Und es ist nicht nur hilfreich für Petrus in dieser Situation, dass er sagt, ah ja, Gott bekennt sich zu diesen Menschen hier, indem er ihnen den Heiligen Geist gibt. Nicht nur das, dass Gott hier eingreift auf diese Art und Weise, hilft ihnen auch weiter. Denn ich habe es schon angedeutet, als Petrus nach Jerusalem zurückkommt und die Menschen dort, die Gläubigen in der Gemeinde, als sie erfahren, was Petrus getan hat, was da geschehen ist, da sind sie nicht ganz so froh, sondern sind erstmal skeptisch und stellen Petrus zur Rede. Und Petrus muss sich verantworten vor den Brüdern der Gemeinde und sagen, was hat er da eigentlich getan? Und warum war er da und was war denn da geschehen? Und auch auf diese Situation hat Gott Petrus hier vorbereitet und auch das hat Gott ihm erleichtert, indem Petrus sich einfach auf Gott berufen kann und sagen kann, ich habe diesen Menschen gepredigt, aber Gott hat gewirkt. Gott hat diesen Menschen den Heiligen Geist gegeben, genauso wie uns. Ist das nicht ein Wink Gottes, dass Gott sie auch anerkennt, dass Gott sie auch annimmt, die Heiden, vor denen wir uns bisher verschlossen haben? Und auch die anderen 6 Brüder, die ja dabei waren, auch in Jerusalem, die waren dann auch Zeugen für Petrus und haben gesagt, ja tatsächlich, wir haben es so erlebt, so hat Gott gewirkt, so hat Gott getan. Und da konnten wir nicht anders als diesen Weg mit Cornelius auch weiter zu gehen. Und Petrus sagt hier, es ist jetzt was ganz Tolles mit euch geschehen, Cornelius. Aber einen Schritt müsst ihr noch tun. Ein weiterer Schritt ist noch notwendig, damit eure Errettung vollständig ist. Nämlich Vers 47. Kann jemand denen das Wasser zur Taufe verweigern, die ebenso wie wir den Heiligen Geist empfangen haben? Und dann 48, und er ordnete an, sie im Namen Jesu Christi zu taufen. Ein interessantes Wort steht hier, was man sehr schnell übersehen kann, überlesen kann. Petrus befahl, sie zu taufen. Habe ich erst vor kurzem entdeckt, habe bis dahin nie was von gehört. 2 Dinge zeigt uns dieses Wort. Zum einen, Petrus taufte sie nicht selber, sondern vermutlich diese 6 Brüder, die da mit ihm waren, die haben das übernommen. Und da ist Petrus auch in guter Gesellschaft in dieser Entscheidung, dass er es nicht selbst tut, sondern es den anderen überlässt, weil Petrus sagt, ich bin für die Verkündigung da, ich verkündige das Wort, ich predige und die Taufe tun dann die anderen. Denn genauso hat er es bei Jesus gesehen. Als sie getauft haben, da heißt es, Jesus taufte nicht selber, sondern seine Jünger. Auch da hat Jesus gesagt, ich predige, ihr tauft. Und Paulus schließt sich übrigens dieser Tradition auch an und macht es genauso. In 1. Korinther 1, da heißt es, Vers 13, wie ist Christus nun zertrennt? Ist denn Paulus für euch gekreuzigt oder seid ihr auf des Paulus Namen getauft? Und dann sagt er da weiter, dass er wohl nur sehr wenige getauft hat oder niemand getauft hat. Und Vers 15, dass nicht jemand sagen möge, ich hätte auf meinen Namen getauft. Also auch Paulus geht diesen Weg und sagt, ich taufe nicht selber, sondern es tun andere, die damit dabei sind. Das ist die eine Information, die hier in diesem Wort enthalten ist. Die andere ist, dass sich hier zeigt, diese Entscheidung zur Taufe, die trifft nicht Cornelius. Die treffen nicht die Menschen, die da sitzen. Diese Entscheidung zur Taufe trifft Petrus. Petrus sagt, ihr habt den Glauben an Jesus angenommen und jetzt ist der nächste Schritt, ihr werdet jetzt getauft. Petrus sagt nicht, ja, und überlegt jetzt, wann ihr soweit seid und wann ihr das verstanden habt oder ähnliches. Nichts davon sehen wir hier, sondern Petrus trifft hier ganz klar diese Entscheidung und sagt, ihr wolltet das Wort vom Heil hören, ich bringe es euch. Und das Wort vom Heil ist, ihr sollt an Jesus glauben und ihr sollt getauft werden, auf dass ihr den Heiligen Geist bekommt. Das mit dem Heiligen Geist ist hier ein bisschen schwierig. Wenn man die anderen Berichte in Apostelgeschichte sich anschaut, es gibt insgesamt 8 Berichte über Menschen, die sich Gott zuwenden. Und dann gibt es 4 Berichte insgesamt, wo es etwas detaillierter, wo es um größere Menschenmengen geht. Das ist zum einen Apostelgeschichte 2 beim Pfingstfest. Da ist dann das Ereignis in Samaria. Dann Kapitel 10 hier mit Cornelius und in Kapitel 19 die Jünger in Ephesus. Und wenn man da den Ablauf sich anschaut, wie das geschieht, kann man sehen, dass abgesehen hier von Kapitel 10 der Ablauf in etwa so ist, dass da die Menschen das Wort hören, an Jesus glauben, sich taufen lassen oder getauft werden, besser gesagt, und dann den Heiligen Geist bekommen. An dieser Stelle, in Kapitel 10 hier, ist die Reihenfolge vertauscht und man kann dann sagen, diese Begebenheit stellt eine Ausnahmesituation dar. Es ist ein Ausnahmefall. Eigentlich ist die Reihenfolge anders, als wie sie hier dargestellt ist. Und zwar aus dem Grund, den ich schon genannt habe. Dass Jesus sagt, dass Gott sagt, hier in dieser Situation wäre der normale Fall, der normale Ablauf vielleicht nicht möglich gewesen. Damit wäre Petrus überfordert gewesen. Wenn Petrus erst taufen würde oder taufen lassen würde und dann die Menschen den Heiligen Geist bekommen würden, wer weiß, ob Petrus das mitgemacht hätte. Das wäre für Petrus ganz schwierig. Und deswegen geht Gott hier den anderen Weg und sagt, eigentlich ist es anders, aber um hier den Menschen zu helfen, mache ich diese Ausnahme, dieses eine Mal und gebe den Heiligen Geist vorher. Der eigentliche Ablauf ist aber anders, was ja auch logisch ist. Denn Petrus deutet das hier auch an, diese Menschen sollen getauft werden im Namen Jesu Christi, steht hier im Namen Jesu Christi. Wenn wir die anderen Bibelstellen nehmen, wo es um die Taufe geht, angefangen mit Matthäus 28, Vers 19, der Befehl von Jesus, wenn wir es da genau übersetzen würden, heißt es da, darum geht hin und lehret alle Völker und taufet sie in den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. In Apostelgeschichte 2 heißt es, ähm, tut Buße und lasset sich ein jeglicher taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Also auf den Namen, eine Formulierung, die für mich am schwierigsten ist, auf etwas hinabtaufen, denn taufen heißt ja eigentlich eintauchen, hineintauchen und deswegen eigentlich in etwas hinein, das ist für mich am verständlichsten und so wird es auch sonst fast überall dann formuliert, zum Beispiel Apostelgeschichte 8, denn er war noch auf keinen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen Christi Jesu, sagt die Elberfelder. Hier steht aber das griechische Wort eis, tu onoma und so weiter. Also hier steht in den Namen hinein. Apostelgeschichte Kapitel 19, genauso in den Namen des Herrn Jesus und so weiter. Auch Paulus verwendet am meisten diese Präposition hier an der Stelle. Und Petrus zeigt damit, bei der Taufe oder durch die Taufe geschieht dieses Einswerden, das Hineintauchen in Christus hinein, in seinen Namen hinein. Und im Römerbrief lesen wir, in Jesu Tod hinein. Und das zeigt auch, was da eigentlich geschieht. Um das Ganze zu verdeutlichen, ganz kurz, bei Adam und Eva nach dem Sündenfall geschieht das, dass die Menschen sterben, heißt es. Ihr werdet sterben, wenn ihr davon esst, sagt Gott. Und das ist auch geschehen. Wie sind die denn gestorben? Ja, sie sind gestorben für Gott. Und sterben bedeutet Trennung. Der Mensch hat sich geistlich von Gott getrennt. Er ist aus dem Herrschaftsbereich Gottes weggegangen und befindet sich jetzt in einem anderen Herrschaftsbereich, nämlich im Herrschaftsbereich der Sünde und des Teufels. Um diesen Prozess wieder umzukehren, muss der Mensch natürlich für die Sünde erstmal sterben, sich von der Sünde trennen, bevor er wieder für Gott leben kann. Und deswegen bereitet Gott das durch Jesus Christus vor, dass wir in den Tod Christi hineingetauft werden können. Dabei sterben wir für die Sünde und können auferweckt werden zum neuen Leben, indem wir den Heiligen Geist bekommen. Und dementsprechend ist auch logisch diese Reihenfolge, dass man erst stirbt für die Sünde und dann ist man erst so weit, dass man auferweckt werden kann zu einem neuen Leben. Es geht nicht andersrum, dass man erst auferweckt wird und dann stirbt. Nur an dieser einen Stelle macht Gott hier eine Ausnahme, wie gesagt, für Petrus. Aber sonst ist die logische Reihenfolge die andere. Nun, Cornelius ist diesen Weg gegangen. In Begleitung von Petrus und vor allem in Begleitung von Gott, der hier immer wieder eingegriffen hat und sie unterstützt hat auf diesem Weg. Und wir sehen, dass Cornelius hier nach Gott suchte. Und das soll die Botschaft für uns heute sein. Wenn du Gott suchst, so wirst du von ihm gefunden. Und Gott bietet sich uns an und sagt, ich möchte euch begleiten auf dem Weg, auf dem ihr geht. Und wenn ich sehe, dass ihr Sehnsucht nach mir habt, nach dem Heil, nach Weisung, dann bin ich da und dann greife ich ein, dann begleite ich euch auf eurem Weg. Ich bin für euch da, ich gehe mit euch den Weg bis zum Ziel, bis zur Herrlichkeit. Und ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass er so wirkt und dass wir sein Wirken hier auch an dieser Stelle so deutlich sehen können und uns daran noch erfreuen können. Und schlage vor, dass wir dafür noch danken und dann noch die Anliegen, die sonst genannt waren, können wir ja dann auch im Gebet noch kurz erwähnen. Lasst uns dazu aufstehen.